Ich möchte stille werden und beten. Vater im Himmel, ja, wir haben es gesungen, du bist groß. Du bist unser Gott. Und Herr, auf dich dürfen wir blicken. Und wir dürfen heute Abend nach diesem wunderbaren Gesang, Herr, wir dürfen dich anbeten. Und jetzt wollen wir diese Frage stellen dürfen. Ist Gott wirklich Liebe? Und Herr, ich flehe dich an, hilf mir. Lass mich bitte kein Wort zu viel sagen und kein Wort zu wenig, Herr. Und ich danke dir, dass wir dein Wort haben, als ein Licht auf unserem Wege. Und dass wir in dieser Welt, in der wir stehen, wirklich auf dich blicken. Ich preise dich. Halleluja. Amen. Meine Freunde, noch kurz etwas zum Fußball. Wir konnten wunderbar fahren. Es gab so wenig Betrieb auf der Straße. Und ich darf euch sagen, ich habe das schon einmal erlebt. Da wurden die Deutschen, Deutschland wurde Weltmeister. Und ich hatte eine große Evangelisation in Pforzheim, in der Schwarzwaldhalle, ich meine, so hieß das. Und ich konnte auch mit der Sonja da durchfahren, war kein Mensch auf der Straße, war das Endspiel und so. Und ich habe gedacht, ich bin ja gespannt, ob überhaupt jemand da ist. Und wie waren Menschen da? Freunde, nicht viele, aber die haben sich bekehrt. Die kamen aus einem inneren Antrieb. Wir haben über das Leid gesprochen, was Gott zulässt und über den Trost. Und Freunde, die da waren, die brauchten diesen Trost und haben sich bekehrt. Es war ein ganz, ganz wunderbarer Abend. Und dann noch einmal, Freunde. Wir waren in Bertisau am Aachensee, dort im Tirol. Und dort habe ich, ich glaube, 19 oder 21 Bibelfreizeiten gehalten, in einem sehr schönen Hotel. Wir wurden sehr lieb empfangen. Ich hatte einen wunderbaren Raum zum Predigen und so weiter. Und jetzt wurden wir eingeladen auf eine Schiffreise auf dem Aachensee. Und es war wieder Fußball. Und meine Freunde, dann habe ich gedacht, Mensch, ich bin nicht unbedingt ein Fußballfan, aber ich habe auch nichts dagegen. Es ist unglaublich, was für ein Enthusiasmus das da auslöst, dieses runde Dingen da, was da hin und her da geschoben wird. Und dann habe ich gedacht, jetzt will ich doch einmal über Fußball predigen. Und ich kann euch sagen, ich weiß nicht mehr, was ich gepredigt habe. Ich weiß es nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ja, ist doch komisch, dass ich das jetzt auf dem Schiff da über den Fußball gepredigt habe. Und stellt euch mal vor, ich meine, 3 Wochen später hatte ich eine Evangelisation in Solingen, in Nordrhein-Westfalen. Und es war sehr gut besucht und am Schluss ist ein Mann auf mich zugekommen und hat gesagt, Sie haben doch über Fußball gepredigt auf dem Schiff in Bertisau am Aachensee. Sag ich, jawohl. Sagt er, ich bin ein ganz großer Fußballfan. Und jetzt ist mir diese Predigt zugeschoben worden. Einer, der predigt über Fußball, ein Prediger. Und ich hab's gehört und ich hab mich bekehrt. Ich habe Jesus angenommen. Da war ich hell begeistert. Nicht wegen dem Fußball, sondern weil sich einer bekehrt hat. Wunderbar. Herr Jesus, und jetzt möchte ich dich bitten, hilf mir. Herr, ich möchte kein Wort zu viel sagen, aber auch keines zu wenig. Ich möchte einfach von deinem Wort ausgehen, Herr. Und schenk uns Verständnis. Herr, wir möchten begreifen und wir möchten dich sehen, Herr. So nimm du jetzt diese Stunde in deine Hand und schenk uns göttliche Speise für unsere Geistseele, Herr, in dieser Zeit, in der wir leben. Und erbarme dich, Herr, über all diese armen Menschen, die jetzt im Kalten sitzen, und du siehst die vielen Toten, diese Männer, die da sterben in diesem Krieg, und die Not, die Tränen, die da fließen. Herr, erbarme dich. Und wir bitten dich ganz inständig, Herr, hilf, komme bald und mach dem allem ein Ende. Und aller Ruhm und alle Ehre gehört dir von diesem Abend. Und hilf, wir möchten verstehen, begreifen. Dir sei Dank dafür. Amen. Meine Freunde, es gibt Gläubige, die sagen, na, natürlich, Gott ist Liebe. Das steht in der Bibel. Und was in der Bibel steht, das ist wahr. Und ich glaube das, was in der Bibel steht. Und Freunde, ich finde, dass das ganz großartig ist, wer so glaubt, einfach, was in der Bibel steht. Aber Freunde, es gibt Menschen in der Welt, die glauben nicht einfach, was in der Bibel steht. Und da gibt es einige, die kennen die Bibel doch. Und die sagen dann, ja, hört mal, dieser Jesus hat behauptet und gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wenn er alle Gewalt hat, wie lässt er das dann zu? Wie lässt er dann das zu? Und meine Freunde, ich möchte sagen, das ist eine legitime Frage. Es gibt wirklich so viel, was Gott zulässt, wo wir fragen können, wie ist das möglich? Warum verhindert Gott das nicht? Warum denn? Meine Lieben, ich sage euch, diese Menschen, die so fragen, denen die Bibel nicht unbedingt maßgebend ist, diese Frage hat sich auch ein Prophet gestellt. Ein ganz besonderer Prophet. Wisst ihr, der hat jetzt nicht über Völker gesprochen. Der hat keine Gerichte verkündigt. Sondern dieser Prophet, meine lieben Freunde, der hat ein Zwiegespräch mit Gott ganz persönlich geführt und ihn gefragt, wie ist denn sowas möglich? Und meine Lieben, ich will euch diesen Prophet einmal vorstellen. Ich bitte euch ganz inständig, den einmal ganz zu lesen. Es ist hochinteressant, es ist ein kurzer Prophet, ein kleiner. Es ist dieser Prophet Habakuk. Als ich evangelisierte in der drittgrößten Kirche der Schweiz, ist in Schaffhausen, da kamen tatsächlich Menschen am Schluss meiner Vorträge zu mir, haben gesagt, gibt das in unserer Bibel wirklich diesen Propheten Habakuk? Sag ich, jawohl, bringt mir eure Bibel. Und dann kamen die, es waren meistens dann die Bibel, die sie bekommen haben zur Hochzeit, wisst ihr. Und also das vergesse ich nie mehr, als einer mich so anschaute und dann plötzlich mal. Diese Bibel, die war sehr, sehr lang im Bücherregal gestanden. Freunde, ein hochinteressanter Mensch, der sich wirklich Fragen stellt, der sich nicht einfach da jetzt fromm abspeisen lässt, sondern es ist ihm ein Anliegen. Freunde, dieser Mensch, er leidet unter den Zulassungen Gottes. Ich schlage ihn einmal auf. Und hier das erste Kapitel, meine lieben Freunde. Und ich lese von Vers 2 an. Habakuk, Kapitel 1, von Vers 2 an. Und er spricht Gott direkt an. Herr, wie lange soll ich schreien? Und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen über Frevel und du willst nicht helfen? Warum lässest du mich Mühsal sehen und siehst dem Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir. Es geht Gewalt über Recht. Darum ist das Gesetz, die Tora, die fünf Bücher Mose, darum ist das Gesetz ohnmächtig und keine rechte Sache kann gewinnen, denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten, darum ergehen verkehrte Urteile. Hört ihr, wie der mit seinem Gott redet? Und ich darf euch eines sagen, wenn dieser Prophet das durfte, dann dürfen wir auch fragen, warum. Und diese Frau, die so fromm sein wollte, die hat mir gesagt, Bruder Reichenbach, ich frage nie warum. Sag ich, ja, was fragst du denn? Sagt sie, weshalb? Sag ich, du bleib bei deinem weshalb, das ist prima, das genügt. Das ist auch in Ordnung. Ne? Meine lieben Freunde, wir wollen einmal diese Fragen von diesem Propheten miteinander anschauen. Warum wartet Gott so lange, bis er das Böse bestraft? Einer hat mir gesagt, jawohl, der Hitler hat den Krieg verloren und so weiter und er musste ja dann Selbstmord machen und so weiter. Ja, Gott hat ihn schon jetzt da, hat ihn schon gestraft. Aber warum ging das so lange? Eine andere Frage. Warum werden unsere Gebete nicht schneller erhört, wisst ihr? Nicht schneller. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mir geht es sehr oft wirklich nicht schnell genug. Habe ich gedacht, wenn ich da jetzt noch ein bisschen den Herrn herausfordern könnte, anschubsen könnte. Können wir nicht, Freunde. Denn wir müssen Geduld lernen. Das sagt auch die Schrift. Geduld tut euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut, einmal still werden, warten. Gott hat viel Zeit, wir wenig. Und dann, Freunde, eine Frage, warum unternimmt Gott nichts gegen all das Böse? Und wisst ihr, Freunde, jawohl, wir haben jetzt wieder Krieg, aber Freunde, wenn ich noch zurückdenke, ich kann das. Meine Freunde, und als ich dann nach dem Krieg nach Deutschland kam, als ich mit so vielen Menschen gesprochen habe, auch mit Gottes Kindern. Und Freunde mit Menschen, wisst ihr, aus der Welt, aber kluge Menschen, die es nicht begreifen konnten. Und da war einer, fragt mich jetzt nicht, wie der hieß, aber ich habe seinen Notschrei mir vor vielen Jahren abgeschrieben. Und den habe ich wieder gefunden. Und der provozierte jetzt Gott. Der hat geschrieben, Gott, heute brauchen wir einen neuen Gott. Einen für unsere Angst und Not. Oh, wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine. In jedem Granattrichter, in jeder Bombennacht. Wir haben dich gerufen, Gott. Wir haben nach dir gebrüllt, geweint, geflucht. Wo warst du da, lieber Gott? Wo warst du da? Wie konntest du das einfach alles so zulassen, wenn du doch die Allgewalt hast? Jesus, du Sohn Gottes, im Himmel und auf Erden. Ja. Ich erinnere mich an einen gläubigen Mann. Einen Naturwissenschaftler. Und aus dem Glauben heraus hat er mir gesagt, ja, wir können doch die Liebe Gottes in der Natur sehen. Und so weiter. Und da waren noch zwei andere, jetzt keine Wissenschaftler, haben gesagt, hören Sie mir auf, in der Natur können wir das nicht sehen. Und ich habe diesem Dialog, diesem Gespräch dazugehört, meine lieben Freunde. Und dann habe ich ihnen von mir erzählt, wisst ihr, das war interessant. Ich bin ein großer Katzenfreund. Also es hieß Büserli, das ist so etwas Süßes, etwas Wunderbares. Und ich hatte so einen wunderbaren Kater, der mich liebte und ich ihn. Aber einmal hatte ich mit ihm Streit. Da hat er eine Maus gebracht. Und Freunde, der hat da mit dieser Maus, hat er da, wie soll ich sagen, Fußball gespielt. Und dieses Mäuschen hat gepiepst. Und ich habe jetzt keine Angst vor Mäusen, meine Frau schon. Und dann habe ich diese Maus gerettet. Ich habe die Maus gerettet, Freunde, von meinem Kater. Und habe sie, diese Maus, in den Wald gebracht und freigelassen. Meine Freunde, wisst ihr, das Leben in der Natur zeigt mir die Liebe Gottes nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Das ist auch der Grund, warum der Apostel Paulus redet von der ängstlichen, vom ängstlichen Harren und Seufzen der Kreatur. Und im Fernsehen können wir ja manchmal ganz wunderbare Tierfilme betrachten, meine Lieben. Und wenn wir dann so die Löwen sehen, wenn sie da jagen, und andere Tiere, Freunde, die ganz schnellen und so. Und wie ist das denn, meine Lieben? Damit Leben leben kann, muss Leben sterben. Und diese Natur muss vergehen, Freunde. Gott wird ein neues schaffen, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Geschrei. Wir gehen einer ganz wunderbaren Zukunft entgegen, das dürfen wir wissen. Ja. Ach, ich möchte jetzt nicht nur damit und dabei bleiben, meine Lieben. Ich erinnere mich. Als ganz junger Prediger in Paris, da habe ich auch Menschen besucht. Und jetzt hatten wir einen Todesfall. Eine Witwe hat ihren einzigen Sohn verloren bei einem Motorradunfall. Tot. Und jetzt hat man mich gebeten, diese Frau aufzusuchen, diese Witwe. Und ich vergesse das nie. Sie hat die Türe geöffnet, hat mich gesehen. Und ich will es deutsch sagen. Ein Satz. Gott ist grausam. Und dann habe ich gedacht, was soll ich jetzt antworten? Wisst ihr, was ich geantwortet habe? Gar nichts. Ich war still. Und habe gesagt, Madame, ich werde für Sie beten und später wiederkommen. Bin gegangen. Freunde, keine frommen Sprüche. Wenn so eine Not da ist, hat keinen Wert. Keine Erklärungen. Es gibt Dinge, die kannst du nicht erklären. Dann plötzlich kommt nur der Glaube Gottes Liebe, das steht in der Bibel. Ja, ich denke an einen anderen Fall. Viel, viel später, Freunde, ich hatte eine wunderbare Bibelfreizeit. Und plötzlich telefoniert mir eine Frau, eine junge Frau. Ich hatte sie 3 Wochen vorher getraut, einer wunderschönen Kirche. Und 3 Wochen später telefoniert sie mir in diese Bibelfreizeit und sagt mir, mein Mann ist tödlich verunglückt. Er ging auf die Arbeit, wir haben noch unsere Andacht gemacht zusammen mit seinem Mercedes, ist er ins Spital gefahren, seine Arbeit, und er ist auf diesem Weg dahin tödlich verunglückt. Ich war wie erstarrt. Und dann habe ich gesagt, Helga, ich kann es nicht begreifen, aber ich will dir helfen, ich weiß nicht wie, aber ich will dir helfen. Und Freunde, dort war eine ganz große Trauung gewesen, sehr viele Verwandte und Bekannte von überall. Und jetzt 3 Wochen später musste ich ihn beerdigen und jetzt kamen die alle. Dann haben sie gedacht, was sagt jetzt der Reichenbach? Freunde, ist Gott Liebe? Ich möchte jetzt ins Neue Testament gehen. Und ich schlage einen wunderbaren Brief auf. Ich habe ihn es wieder gelesen. Und ich war so begeistert und ich habe da meine ganzen Farben gesehen in meiner Bibel, in diesem wunderbaren Brief. Es ist der erste Johannes. Wir haben ja von diesem Jünger das Evangelium, dann drei Briefe und dann die Offenbarung, Freunde. Und jetzt habe ich mich wieder vertieft in diesen Brief. Und ich will jetzt hier das vierte Kapitel aufschlagen. 1. Johannes Kapitel 4 und ich lese mit euch von Vers 9 an. Da steht, daran ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Darin steht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Meine Lieben, ich muss das noch einmal lesen. Daran ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Darin steht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Meine Lieben, darin, ich will euch etwas sagen, es gibt nur eine Richtung, wenn es um die Liebe Gottes geht. Es gibt nur eine Richtung, in die wir blicken können, nur einen einzigen Punkt, der uns diese Liebe Gottes offenbart, dieser Ausdruck, diese Behauptung, Gott ist Liebe. Daran ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Und jetzt gibt es nur das eine, Freunde, wir schauen nicht nach rechts, und wir schauen nicht nach links. Wir schauen nicht in die Natur, die stirbt. Es gibt nur einen Blick, den Blick auf Jesus. Schau auf Jesus, er ist das Leben. Es kann sein, Freunde, wir haben heute den vierten Advent, dass wir eine falsche Erwartung haben, dass wir in einem falschen Advent leben. Ich will euch einen Mann vorstellen, ach, ich habe schon oft über ihn gesprochen, meine Lieben. Aber ich möchte euch ihn jetzt ganz neu vorstellen. Der Herr Jesus spricht von diesem Mann. Und zwar Im Matthäusevangelium lesen wir von ihm. Und hier sagt Jesus, der sich einmal vorgestellt hat als Weg, Wahrheit und Leben, dieser Jesus sagt wahrlich. Wenn ich das lese in der Bibel, dann höre ich ganz, ganz fest zu und lese dann meistens 2-3 Mal. Und stell dir mal vor, was Jesus von diesem Menschen sagt. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von Frauen geboren sind, ist nicht aufgekommen, der größer sei, denn Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer denn er. Aber von den Tagen Johannes der Täufer bis hierher leidet das Himmelreich Gewalt. Und die Gewalt tun die reißen es an sich. Denn die Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Und jetzt kommt ein interessanter Vers. Und so ihr's wollt annehmen, er ist Elia, der da soll zukünftig sein. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Meine Freunde, ist das nicht gewaltig? Ist das nicht gewaltig? Also der Größte, der je von einer Frau geboren wurde, außer Jesus Christus. Nur Jesus Christus war der lebendige Sohn Gottes, inkarniert, Freunde, gezeugt durch den Heiligen Geist in der Jungfrau Maria. Aber von allen anderen ist das der Größte, der geboren wurde von einer Frau. Warum sage ich das? Der hatte eine falsche Erwartung. Stellt euch mal vor. Im Kapitel 11 dieses Matthäus-Evangeliums, da lese ich im Vers 2, da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seiner Jünger 2 und ließ ihm sagen, bist du, der da kommen soll? Oder sollen wir eines anderen warten? Stellt euch mal vor, dieser Johannes, meine lieben Freunde, der dort am Jordan war, dieser Johannes, der erlebt hat, wie die Taube, das Symbol des Heiligen Geistes und des Friedens, vom Himmel runterkam, sich auf das Haupt des Herrn Jesus setzte und drauf blieb. Und dann hat er geschrien, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Er hat die Stimme gehört, das ist mein lieber Sohn. Meine lieben Freunde, dieser Mann, der die Menschen getauft hat, die Taufe der Buße, die kamen von ganz Jerusalem, von ganz Judäa zusammen, er hat sie getauft und so. Und dieser Mann, wisst ihr, ach, das war so etwas Gewaltiges. Und jetzt sitzt er im Gefängnis. Dieses Königs Herodes, der nur König war, weil die Römer das so wollten und so weiter, Freunde. Und jetzt hört er von diesem Jesus. Und stellt euch mal vor, jetzt fragt er, bist du, der da kommen soll? Oder sollen wir eines anderen warten? Wisst ihr, dieser Mann, Freunde, der hat gepredigt, jetzt ist soweit. Das Königreich kommt. Der Messias ist da. Er hat das Zeichen gesehen. Er hat ihn getauft, Freunde. Ach, der Herr Jesus wollte das so. Er wollte ja von ihm getauft werden, aber der Herr hat darauf bestanden, dass die Schrift erfüllt werde. Aber es hat sich nichts geändert. Die Römer waren immer noch da. Das Volk wurde immer noch ausgelaugt. Freunde, der Herodes, der war auf dem Thron, ein Sünder. Er hatte eine Frau, die ihm gar nicht gehörte, Freunde. Dieser Johannes hat ihn darauf angesprochen. Dann war er da im Gefängnis. Hat er jetzt erwartet, dass dieser Sohn Gottes ihn aus dem Gefängnis befreit, wenn er doch alle Gewalt hat, dieser Messias? Freunde, es hat sich nichts geändert. Die Not ging weiter. Eine falsche Erwartung. Ich will euch jetzt zeigen, was Jesus ihm antwortete. Er hat zu diesen zwei Jüngern gesagt, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr seht und höret. Die Blinden sehen und die Lahmen gehen. Die Aussätzigen werden rein und die Tauben hören. Die Toten stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Meine Freunde, ja, das hatte er ja gehört. Und dass er dann auch da mit diesem Landesverräter da, diesem kleinen Mann auf dem Baum da, dass er den runterholte, runterzitierte und zu dem einging und mit dem gegessen hat und mit diesen Zöllnern da und das alles. Aber die Römer waren da. Es hat sich nichts geändert. Die Bosheit war da. Und jetzt passt auf. Heute ist dasselbe. Wir sagen, warum? Warum lässt Gott das zu? Er könnte es doch in der natürlich, könnte er, aber er tut's nicht. Und jetzt kommt ein Satz, der ganz wichtig ist. Und selig ist, glücklich ist, der sich nicht an mir ärgert. Aha. Selig ist, glücklich ist, der sich nicht an mir ärgert, wenn eine Zulassung kommt, eine Zulassung, die wir nicht begreifen, die uns gegen den Strich geht. Wo einige ins Zweifeln kommen, Freunde, oder in Rebellion gegen diesen Gott. Selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Gott will retten. Ich musste an einen großen alttestamentlichen Propheten denken, an Hesekiel. Man nennt ihn den Mose des Exils. Ein fantastischer Prophet. Und dort habe ich ein wunderbares Wort gefunden. Ich habe es mir abgeschrieben. Da spricht Gott. So wahr, als ich lebe, spricht der Herr, Herr. Ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern, dass sich der Gottlose bekehre von seinem Wesen und lebe. So bekehret euch nun von eurem bösen Wege. Gott will nicht, dass die Menschen verloren gehen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, meine lieben Freunde. Es ist nicht Gott, der die Not schafft auf dieser Welt, der die Bomben schafft, der die Raketen schafft. Es ist nicht der, der Menschen umbringt, ganze Völker umbringen will und, Freunde, die ganze Not. Es ist der Mensch, aber das hat nur eine Zeit, wo das existiert. Freunde, Jesus kommt. Deshalb, was ist deine Erwartung, dein Advent? Hast du den richtigen Advent? Was erwartest du? Meine Lieben, ich weiß es, ich habe euch von diesem Vers schon oft geredet, aber ich kann jetzt nicht anders, ich muss ihn aufschlagen. Jetzt will ich dir genau sagen, was du zu erwarten hast. Freunde, Jesus, er sagt es ganz klipp und klar. Es ist ein Herrenwort. Ein wichtiges. So wichtig. Das ist unser Advent. Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Leuten bange sein. Und sie werden sagen, verzagen, sagt eine andere Übersetzung. Und das Meer und die Wasserwogen werden brausen und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden. Denn auch der Himmelkräfte werden sich bewegen. Meine lieben Freunde, das erleben wir heute. Wir brauchen nur das Fernsehen anzumachen. Die erzählen uns alles Mögliche. Und was da kommen könnte, kommen wird. Meine Lieben, die Menschen haben Angst. Lukas 21, in Matthäus 24, ich habe euch das schon gesagt, da sagt Jesus, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, das muss zum Ersten alles geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Freunde, was erwarten wir? Und jetzt gibt er dir und mir einen ganz, ganz wichtigen Befehl. Hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen. Freunde, dann wird ein Mensch übersatt. Und mit Sorgen. So seid nun wach, alle Zeit, und betet, dass ihr würdig werden möget, zu entfliehen diesem allem, das geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn. Wisst ihr, meine Lieben, es in der letzten Zeit habe ich unwahrscheinlich viele Beerdigungen durchgeführt. Ich wurde darum gebeten, in der Schweiz und in Deutschland. Meine Freunde, der Tod ist der Sünde Sold. Und meine Mutter hat immer gesagt, einen Tod sind wir alle schuldig, Freunde. Wir sind nicht hier ewig im Fleisch und ewig, sondern wir sterben. Und wir wollen uns nichts ausmachen, meine lieben Freunde. Es ist der letzte Feind, der Tod. Er wird aufgehoben werden, Gott sei Lob und Dank. Es ist der letzte Feind. Ich denke an einen ganz lieben Freund, der hat jetzt die eiserne Hochzeit noch erlebt. Einige kennen ihn, der Manfred Weiß. Freunde, und jetzt ist seine Gattin, also sie waren 65 Jahre verheiratet, heimgegangen. Ich bin mit meiner Sonja darauf gefahren, ich habe sie beerdigt. Und ich habe heute wieder mit ihm telefoniert und sagte, weißt du, Charles, ich will es gar nicht. Ich, will es gar nicht, aber ich weine. Meine Tränen, die fließen einfach. Ich bin wie amputiert. Meine Hälfte, die bessere Hälfte ist weg, ist gestorben. Das ist der Tod! Aber Freunde, wir haben ewiges Leben durch den Glauben. Und ich habe gesagt, Manfred, sie lebt, sie ist beim Herrn, es geht ihr besser, als dir geht. Und sie wartet. Und es gibt eine Auferstehung. Und es gibt ein Wiedersehen. Und wir werden uns kennen im Himmel. Es wird wunderbar sein. Diese Not hier auf Erden, das ist ein Zeitproblem. Es vergeht. Meine Lieben, nur auf eines müssen wir blicken. Nur auf Jesus. Nur auf Jesus. Daran ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn hat in die Welt gesandt, dass wir durch ihn leben sollen. Nach nichts, nach rechts oder links sollen wir blicken, nicht in die Natur. Es gibt nur eines, schau auf Jesus. Er ist das Leben. Und Freunde, in ihm erkennst du und erblickst du die Liebe des Vaters. Also hat Gott, und das ist der Vater, die Welt, den Kosmos geliebt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben bekommen, geschenkt bekommen. Das ewige Leben. Und meine lieben Freunde, alles, was wir hier erleben, ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir erben. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz je gekommen ist, hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Freunde, dieses neue Jerusalem, das aus dem Himmel kommen wird. Ich schaffe alles neu. Einen neuen Himmel, ein neues Jerusalem. Alles wird neu. Und wir werden ewig zusammen sein. Kein Leid mehr, kein Schmerz, kein Tod. Ich sehne mich danach. Aus tiefstem Herzen. Und wenn wir unsere Andacht machen, jeden Tag, die Sonja und ich, nachdem sie ihre stille Zeit hatte und ich meine, und wir dann zusammenkommen, dann beten wir, Herr, mach's mit unserem Ende gut. Ende gut, alles gut. Freunde, erwartet nichts Falsches. Wir sind jetzt noch im argen Äon. Da ist noch Tod und Totschlag und Geschrei und die Ungerechtigkeit nimmt überhand. Und Freunde, die Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Und stellt euch mal vor, wir sind ja wirklich in einer verrückten Zeit. Schon den Kindern wird man dann und will man einreden, dass wenn da ein Junge ist, dass er ein Mädchen werden darf. Oder das Mädchen, wenn es lieber ein Junge wird, dann mit Hormonen, mit allem Möglichen. Freunde, wir sind in einer wahnsinnigen Welt. Dieses Genderdenken, dieses Verrückte. Und ich weiß noch, als einer mir sagte, ein Bauer, ein Schwinger, hat mir gesagt, was? Es gibt nur zwei Sorten Menschen. Solche, die gebären und solche, die nicht gebären und den Samen haben, das sind die Menschen, alles andere. Sage ich also, wir sind uns einig. Meine Freunde, es wird nicht besser. Es ist böse Zeit. Und jetzt wollen wir die noch auskaufen. Für unsere Regierung beten, für unsere Bundesräte. Herr, für all die jetzt auch noch in der Regierung sind, auch in Deutschland, vor allem in Frankreich. Wir sind nicht halb entrückt, wir sind noch da. Aber wir wissen, was wir zu erwarten haben. Jesus, er kommt. Und die Liebe Gottes, dass Gott Liebe ist, erkennst du nur an Jesus, sonst an nichts anderem. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das begreifen. Und dann können wir durchatmen. Und dann kommt auch aus uns eine Bitte heraus. Aus tiefstem Herzen in dieser Zeit. Herr Jesus, komme bald. Und dann antwortet er in der Offenbarung, ja, ich komme bald. Haltet, was ihr habt, dass niemand eure Krone raube, die Krone des ewigen Lebens. Meine Lieben, nur aufblicken auf ihn. Er ist Anfänger und Vollender deines Glaubens. Amen. Meine Lieben, ich habe mir hier noch aufgeschrieben, Christus ist für alle geboren, hat für alle gelebt, ist für alle gestorben und ist auferstanden, dass wir durch ihn leben sollen. Und wir haben ihn lieb und er hat uns lieb und Gott ist die Liebe. Jetzt lasst uns noch aufstehen. Und dass du geboren bist, Herr Jesus, dass du Mensch wurdest, geboren von dieser Jungfrau Maria, dass du uns begreifen, verstehen kannst bis ins Detail, auch mit unseren Fragen, mit unseren Nöten, mit unserem Schreien, Herr, dich wollen wir sehen. Uns ist ein Kind geboren und sein Name ist wunderbar. Rat, Kraftheld, ewig Vater, Friedefürst, in dir, Herr, sehen wir die Liebe Gottes. So begleite du jetzt dein jedes. Brüte du mit deinem Heiligen Geist über uns. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden. Welcher höher ist denn alle Vernunft? Und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben, dem Ziel entgegen, Herr. Dir sei Lob und Dank. Du segnest uns und wir segnen dich, o Gott. Wir beten dich an. Halleluja. Amen.
Amen.
Kommt gut heim, der Liebe. Eine gesegnete Woche. Und ich freue mich schon auf nächstes Mal.